Auch dreistellig geht's weiter. Deutsches Reiseradio und Podcast Nummer 101 mit wieder mal etwas Neuem bei uns. Diesmal wartet ein Ziel in Form einer Trilogie. Mit Deutschlands östlichster Insel kommen wir Ihnen gleich dreifach. Den Anfang macht der Teil, der für Urlaubsziele entscheidend ist. Wohlfühlen und Genuss. Ich bin Rüdiger Edelmann. Moin von Usedom. Schranke an fast jedem Bahnhof macht klar, dass da ein Zug kommt und der bringt Gäste. Viele Wege führen nach Usedom, die Anreise mit der Bahn bis Züssow und die Weiterfahrt mit der Usedomer Bäderbahn ist einer davon. Fest steht lediglich, aus vielen Ecken Deutschlands zieht es sich, bis man auf der östlichsten deutschen Insel angekommen ist. Ziemlich gleich, ob man mit der Bahn, dem Auto oder dem Bus anreist. Lediglich die Anreise durch die Luft zum Flughafen Heringsdorf geht schnell. Allerdings immer nur am Wochenende und nur aus Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart, Linz in Österreich sowie Bern und Basel in der Schweiz. Ist aber immerhin schon mal was. Aber wer nach Usedom reist, wird, von Berlinern mal abgesehen, ohnehin etwas länger bleiben als nur übers Wochenende. Der weite Weg lohnt sich, denn Usedom kommt mit besonderer Ausstrahlung daher. Von mondän bis einfach, von Familien bis hundefreundlich, von sportlich bis genüsslich, von gesund bis natürlich, von kulturell bis historisch. Alles da und das auf besondere Art und Weise. Ja, es ist eine Insel und ja, es gibt einen 42 Kilometer langen Sandstrand und ja, im Sommer ist es dort auch nicht leerer als anderswo an der Ostsee. Aber gerade außerhalb der Hochsaison im Juli und August bietet Usedom all das Aufgezählte in besonderer Weise. Im ersten Teil geht es um Wohlfühlen und Genuss. Teil 2 beschäftigt sich mit Kultur und Geschichte. Die Trilogie wird abgeschlossen mit dem Usedom-Gefühl. Seien Sie darauf besonders gespannt, denn es geht um die jüngere Geschichte, um das Lebensgefühl der Einheimischen und um die eine oder andere politische Hypothek. Ich war gerade dort und vorweg kann ich nur betonen, ich werde wieder hinfahren. Immer wieder. Warum fährt man unter anderem nach Usedom? Klar, wegen der guten, klaren Meeresluft. Das aber ist nur die halbe Miete, meint Dr. Karin Lehmann, stellvertretende Kurdirektorin der Kaiserbäder Heringsdorf, Ahlbeck und Wansin. Denn da gibt es ja in unmittelbarer Küstennähe ziemlich viel gesunden Wald.
Den Sauerstoffreichtum hatte ich angesprochen, sodass wir im Wald völlig staubfrei sind und bedingt auch durch den Seewind. Wir haben ja ein Klima, dass sowohl Küsten- als auch Waldklima ist. Und diese Symbiose aus beiden Klimaarten, kontinental und maritim, das ist das Besondere an diesem Heringsdorfer Küstenwald. Sie spüren es auch, der Wind kommt rüber. Das ist also wirklich ein Alleinstellungsmerkmal dieses Waldes mit diesem Buchenbestand und mit der Nähe zum Meer.
Das, was sie da sagt, klingt so bescheiden und so muss man etwas genauer hinschauen, als wir Karin Lehmann oberhalb von Heringsdorf am Waldrand treffen. Da steht ein Schild mit der wirklich wichtigen Botschaft: Willkommen in Europas erstem Kur- und Heilwald. Indikationen sind nicht nur Atemwegserkrankungen, sondern auch die Bereiche Herz-Kreislauf, Orthopädie und Psychosomatik. Das lässt aufhorchen. Ein Wald für alles?
Wir merken das immer mehr, dass die Leute doch andere Krankheitsbilder aufweisen als noch vor Jahren. Wir haben also eine ganz große Zunahme von psychosomatischen Erkrankungen, extrem in den letzten Jahren. Digitalisierung hat einen Fortschritt, aber hat auch Nachteile. Die Leute kommen kaum noch zur Ruhe, Reizüberflutung und natürlich Stress. Das Thema Stress ist in aller Munde. Burnout ist fast eine Volkskrankheit, obwohl es vom Typus her kein Krankheitsbild ist.
Darum ist unser digitaler Dauerbegleiter bei Therapien und geführten Wanderungen durch den Park auch nicht gerne gesehen.
Wir möchten nicht, dass die Leute in den Wald mit dem Handy rumlaufen. Es gibt eine Web-App, eine Wald-App, da kann man sich im Vorab informieren. Ich habe eins bei, wenn Ihnen was passiert, derjenige, der die Gruppe begleitet. Aber ansonsten geben wir die Empfehlung raus, kein Handy anzumachen. Wir merken das bei den Kindern, die gehen ja alle mit den Handys rum. Das eine ist, sie haben alle eine schlechte Körperhaltung. Das ist auch ein Grund, warum wir den Heilwald mit einigen Geräten ausgestattet, um das Thema Körperhaltung wieder in den Vordergrund. Und wir merken es auch an dem Gästeklientel. Wir haben viele jüngere Leute, die einfach chillen wollen. Das ist ja ein moderner Begriff, sich zu erholen.
Also ab in den Wald und dann chillt es sich wie ganz von selbst. Nee, natürlich nicht. Da gehört Kenntnis dazu, Bewusstsein und natürlich das richtige Verhalten. Das wiederum ist abhängig von der eigenen Konstitution und das bei allen Krankheitsbildern.
Das Wegenetz ist vermessen. Es ist in vier Schwierigkeitsstufen unterteilt. Da wurde sowohl das Klima berücksichtigt, als auch die Topografie. Wir haben ein Gefälle, das sehen Sie hier drüben nochmal, das ist bis zu über 6% Steigerung. Also Leute, die jetzt Herz-Kreislauf-Probleme haben, die schon ein bisschen derber sind, die sollten den gelben Weg gehen. Das ist ein Gefälle bis zu maximal 3%. Diese Wege sind ausgewiesen, sind auch alle farblich gekennzeichnet. Dann geht es bis Stufe 3, über 6%. Wir haben auch über 10% im Wald, wo die Leute dann ihren Kreislauf und ihre Bewegung steigern können, je nach ihrem Ermessen.
Na, dann mal rein in den Wald. Nach einigen Minuten auf und ab erreicht man den Einstieg in das, was man früher Tremdichpfad genannt hätte. Allerdings unterscheiden sich die Übungen. Da erwartet zum Beispiel eine Balanceübung, die mehr als nur ein Rätsel aufgibt. Balancieren über einen sich mit den Schritten bewegenden Baumstamm.
Ein Fuß von anderen. Alle hopp!
Ne, wieso so oder nebeneinander?
Nein, die Beine vor. Also voreinander, voreinander. Hüpfen.
In der Mitte, genau in der Mitte.
Guck mal, so, einen vor den anderen.
Genau in der Mitte langsam. Nein, das will ich nicht. Ich finde das furchtbar.
Ja, ja, so muss man es machen. Mhm. Und die Mitte suchen, ne?
Mhm. Ja.
Super.
Oder vorgegebene Schritte innerhalb eines Parcours, der einen zwingt, auch mal rückwärts zu gehen. Karin Lehmann bemerkt ganz nebenbei, dass viele Kinder inzwischen schon gar nicht mehr in der Lage seien, längere Distanzen rückwärts zu gehen. Koordination und Konzentration, Fehlanzeige. Hier wird man mit sanfter Gewalt zu Bewegungsabläufen genötigt, die mal selbstverständlich waren. Sind sie nur leider nicht mehr. Und Atemübungen gehören auch dazu. Mitten im Wald.
Hier haben Sie die ätherischen Öle der Kiefer, die Sie einatmen, die also auch schleimlindernd, desinfizierend jetzt in den Atemwegsbereichen. Und das ist einfach ein gesundes Atmen, gesunde Atempause nennen wir das, wenn wir die Leute hier so durchgehen. Einfach mal die Hände auf der Brust einatmen, Bauch einziehen, dann ein bisschen die Beine grätschen und dann einfach die Hände auf den Hintern legen und einfach ganz gerade aufrichten. Auch mal kurz atmen und dann wieder lang atmen, den Bauch legen. So, jetzt haben Sie ein bisschen was für Ihre Lunge getan.
Das geht am besten im Kiefernwald. Der Heringsdorfer Heilwald besteht übrigens neben der Kiefer in der Hauptsache aus Buchen.
Das ist der sogenannte Kraftbaum, der sehr viel Sauerstoff ausstößt. Also ein Gesundheitsstudio auf Deutsch im Grün.
Und wer intensiv unterwegs ist, der erreicht auch irgendwann die Schneise, die man in den Baumbestand geschnitten hat. Hier gibt's den Blick. Aufs Wasser. Aufs Meer. Auf die Ostsee. Der Wald ist aber nur eine unserer gesunden Attraktionen, sagt die stellvertretende Kurdirektorin. Die Kaiserbäder sind in ihrer Gesamtheit ein Ort zum Wohlfühlen, Entspannen und Runterkommen.
Wir haben die längste Seebrücke Kontinentaleuropas. Wir haben das größte Ensemble erhaltener Bäderarchitektur in Europa. Wir haben die einzig erhaltene Seebrücke an der deutschen Ostseeküste. Wir haben das Zusammenspiel von, also dieses Klima, was so wechselt zwischen Wald und dieses maritime und kontinentale Klima. Dann haben wir den ersten Kuren-Heilwald in Europa. Wir sind das größte Seebad an der deutschen Ostseeküste. Das ist die Gemeinde Ostseebad Heringsdorf, nicht Binz, das sind wir. Und wir haben die längste Kurpromenade Europas mit 12,5 Kilometern.
Und genau da gehen wir jetzt hin, um das Meer aus der Nähe zu betrachten und zu beschnuppern. Außerdem regt sich der Hunger auf Mittagessen. Wäre doch gelacht, wenn man das alles nicht kombinieren könnte. An der Heringsdorfer Strandpromenade wirbt das Restaurant 1900 mit der neuen pommerschen Küche. Die Entstehung dieser Geschäftsidee ist so einfach wie einleuchtend. Stefan Kloß vom Aurelia Hotel St. Hubertus, wo das 1900 zu Hause ist.
Die Aurelia haben quasi dieses Haus in 2001 von der damaligen Travel-Charme-Gruppe übernommen. Zusammen mit dem Küchenchef quasi von Travel-Charme. Und der Herr Jörg Gleisner hat sich quasi in seiner Karriere so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, tatsächlich traditionelle Gerichte aus der pommerschen Region quasi zu entdecken, wieder zu entdecken, ein wenig neu zu verfeinern und entsprechend wieder mit auf die Karte zu bringen. Und wir quasi als Neueinsteiger haben gesagt, warum nicht, das probieren wir einfach mal aus. Und insofern hat er tatsächlich wirklich sehr, sehr viel recherchiert, was zu dem Zeitpunkt in den Königshäusern bzw. auch hier in den Fürstenhäusern quasi serviert worden ist. Auch was die Gemeindebevölkerung, die Fischer etc. pp. Gegessen haben. Zum Beispiel Fischergericht, ganz klassisch, ist lustigerweise tatsächlich dieses der Zander auf Haferstroh. Ja, haben die Fischer früher auf quasi direkt am Strand gemacht. Ja, so ist diese Küche quasi entstanden, mit ganz traditionellen, ganz klassischen Gerichten, ein bisschen neu angerichtet. Wie gesagt, benutzen tun wir hauptsächlich gerade im Fleisch- und Wurstbereich Produkte aus unserem eigenen Gutshof mit der eigenen Schlachterei hintendran. Auch hier quasi nachhaltige Produkte, sprich alte Rassen, die quasi dann jetzt zur Wiedereinrichtung neu herangezüchtet werden. Zum Beispiel das deutsche Sattelschwein, zum Beispiel das rauwollige Pommernschaf. Auch aus dem Geflügelbereich sind wir im Moment gerade dabei, frisch aufzustallen. Das ist im Prinzip das, was die neue pommersche Küche ausmacht. Tatsächlich regional, mit sehr, sehr vielen regionalen Produkten. Ganz klassisch.
Ganz klassisch bedeutet aber nicht das Einplanen der einstigen Kalorienmenge. Andere Zeiten, leichtere Zubereitung.
Ja, ein wenig leichter, wobei man muss halt schauen, dass man tatsächlich auch den traditionellen Bereich dann so weit wie möglich quasi erhalten kann. Insofern ist es durchaus nicht ganz leichte Küche.
Hängt auch immer ein wenig davon ab, was man sich aussucht. Der auf Haferstroh gedünstete Zander zum Beispiel kommt sehr leicht rüber. Bei meinem gebratenen Zander auf Steckrüben in Senfsoße wird es dann schon etwas üppiger. Aber auch das ist bei der großen Auswahl durchaus noch zu toppen.
Die Königsberger Klopse kommen tatsächlich aus dem pommerschen Bereich. Der Pflaumenbraten ist tatsächlich ein pommersches Gericht, so wie er hier serviert wird. Das ist ein Schweinebraten, der quasi mit Backpflaumen gefüllt ist.
Und wenn es dann an pommersche Leberwurst geht, steht eigentlich schon fest, dass die wohlschmeckend ist, aber nicht als Diätgericht daherkommt. Fisch- und fleischbetont präsentiert sich die Karte. Stefan Kloß grinst und meint, vegan sei auch in der neuen pommerschen Küche noch nicht angekommen, auch wenn die rote Beetesuppe zum Beispiel wenigstens den Vegetarier glücklich machen kann. Das Häubchen mit saurer Sahne lässt sich im Zweifelsfall ja auch abbestellen. Frisch gestärkt geht es zurück auf die Strandpromenade. Gerade das baumbewachsene Stück zwischen der Grenze zu Ahlbeck und der Seebrücke von Heringsdorf hat es in sich. Es ist exakt der Teil, der die höchste Dichte an alten Villen aufweist. Der Adel und Geldadel wusste um die Wende zum 20. Jahrhundert schon recht gut, wie man stilvoll wohnt. Prachtvolle Villen des Geldadels wechseln sich ab mit kleineren, verwinkelten, aus Holz gebauten. Von der Architektur der Kaiserbäder hatte ich schon gehört. Was aber hat es mit den kleineren Exemplaren auf sich? Fachmann auf diesem Gebiet ist Hans-Ulrich Bauer. Er kennt jeden Prachtbau. Angetan haben es ihm aber die Holzhäuser, für die eine damals große Firma im benachbarten Wolgast verantwortlich war.
Ab 1880 als erste Firma in Deutschland Fertighäuser gebaut. Natürlich nicht so, wie was man sich heute unter Fertighäuser vorstellt. Die Häuser sehen vollkommen unterschiedlich aus. Wenn man immer die Details betrachtet, dann sieht man immer wieder die Ähnlichkeiten. Natürlich kann man das nicht so vergleichen wie heute Fertighäuser, nicht? Das geht ja klar. Man gab ja keine Kräne und alles. Aber wohlgemerkt, Teile, die sich auch immer wieder wiederholten, aber immer wieder mit anderen Varianten.
Individueller Fertigbau, möchte man sagen. Herausstechendes Exemplar ist unter anderem die Heringsdorfer Jugendherberge, deren Vorderhaus zu diesem Baustil gehört. Dunkles Holz, Balkone, Loggien, die teilweise zu Wintergärten wurden und immer wieder sich ähnlich sehende Fassaden kennzeichnen dieses und auch die anderen Wolgaster Holzhäuser.
Es haben hier verstärkt Künstler, Ärzte, die hier, wenn sie aus Berlin kamen und so weiter, die hier ihr kleines privates Refugium haben wollten. Die haben sich so eine Häuser herstellen lassen.
Das mag der Unterschied zu den großen Villen gewesen sein. Diese Bauten waren eher Sommerhäuser, die als Zweitvillen genutzt wurden. Sie machen in der Mischung mit Hotels und der großen Villenarchitektur den Reiz der Promenade aus. Gestern wie heute. Als Architekturrichtung und Innovation waren sie aber bis nach der Wende 1989 fast vergessen, trotz ihres damaligen internationalen Rufs.
Die Hochphase als Wolgaster Aktiengesellschaft, da hat man in ganz Deutschland und überall auf der Welt, nach Argentinien und natürlich die deutschen Kolonien, überall diese Wolgasthäuser gebaut. Und in Österreich, das älteste Fertighaus von Österreich in Bad Ischl, ist auch von Wolgast gebaut worden. Das hat, wie gesagt, Oskar Blumenthal, Theaterkritiker aus Berlin, auf der Weltausstellung in Chicago gesehen und hat es sich gekauft und dann mit dem Schiff nach Rotterdam und von Rotterdam nach Bad Ischl. Und in dem Hause wurde auch gedichtet im Weißen Rössel. Das war nicht am Wolfgangsee, das ist von Oskar Blumenthal gedichtet worden in Bad Ischl.
Das Weiße Rössel erlangte Weltruhm, die Wolgasthäuser wurden vergessen. Schön, dass wenigstens einige heute noch stehen. In Heringsdorf, auf Rügen und in Berlin. Das ist echter Genuss, mal nicht für den Magen, sondern fürs Auge. Mit dem begleitenden Meeresrauschen erreicht man die Heringsdorfer Seebrücke. Sie ist eine der drei großen Seebrücken der Kaiserbäder. Die berühmteste ist wohl die Ahlbecker Brücke mit ihrem nostalgischen Charme, die bescheidenste die in Bansin und vor der längsten und modernsten stehen wir jetzt. Tief einatmen, sagt Karin Lehmann. Als stellvertretende Kurdirektorin fühlt sie sich immer ein wenig der Gesundheit verpflichtet und zeigt uns deshalb einen verkleideten Kasten vor der Seebrücke. Hier, sagt sie, ist die Pumpstation der Heringsdorfer Sohle.
Mitte des 19. Jahrhunderts war es dann modern, Warmbäder zu haben. Warmbäder, wo man aus hygienischen Zwecken in ein Warmbad ging, aber auch um die Kälteadaption dort schon kennenzulernen. Und die Warmbäder, dazu nahm man mehr Wasser aus der Ostsee. Und dann wurde es modern, auch die Sohlebäder, Salinen und sowas zu errichten. Da hat man die erste Bohrung 1890 gemacht. Und in einer Tiefe von 200 Meter und hat eine 2%ige Salz-Natriumchlorid-Sohle gefunden. Und dann hat man eine zweite Bohrung gemacht und die war dann 208 Meter tief. Das reichte aber nicht aus, um den Bedarf abzudecken, weil die Gäste, die kuren wollten und die auch von der Sohle profitieren wollten, dieser Anspruch wurde weltweit immer größer. Diese Kurbäder kamen alles in Mode und Heringsdorf wollte nicht nachhinken. Und so wurde dann 1928 die Endbohrung, wie wir sie heute haben, in 408 Meter Tiefe. Und das ist dieser Brunnen. Das wird aus dieser Brunnenstube hochgefahren, hat eine Temperatur von ca. 12 Grad. Und hier haben sie dann diese 4% Natriumchloridsohle, ist eigentlich die Urkraft des Meeres. Ganz unten ist das Meer am salzigsten.
Eine Sohle, so, so. Wieder was gelernt und das, obwohl das nicht mein erster Besuch auf Usedom ist. Gut versteckte Gesundheit. Liegt aber vielleicht auch daran, dass ich vorher nie in der Ostseetherme war und auch nie Wellnessbehandlungen in diversen Hotels in Anspruch genommen habe. Denn gesund ist sie, die Sohle?
Die Sohle ist so konzentriert, dass sie also eine Natriumchloridsohle ist, dass sie Eisen hat und auch Brom. Und die Eigenschaften dieser Sohle, sie wirkt hautglättend, fördert die Entspannung und lindert eben auch also kleine Hauterkrankungen.
Und auch sonst, mein Karin Lehmann, könne man sich auf die Wirkung dieses tollen Wassers verlassen.
Zum einen haben sie ja den Auftrieb, das wird für Sohlebäder genommen, dann auch für die Haut war es sehr gut, aber auch für Frauenleien, für Kinderleien, vor allem aber auch für Herz-Kreislauf und für Hauterkrankungen. Und wir nehmen es zur äußeren Anwendung in der Therme Ostsee, also oder auch hier in der Reha-Klinik Usedom. Wir haben eine Trinksohle, die einzige Trinksohle in Mecklenburg-Vorpommern ist bei uns in der Therme. Die Trinksohle ist wirklich sehr gut bei Verdauungsstörungen. Wenn man die Trinksohle, die 200 Milliliter, dreimal am Tag trinkt, 1:2 verdünnt, gehen diese Probleme auch auf natürliche Art und Weise weg. Sie ist auch bei Lebererkrankungen sehr gut. Und dann haben sie es auch noch zur Inhalation.
Salz spielt auf ganz andere Weise eine große Rolle bei wieder kulinarischen Genüssen. Der Besuch in der Inselkäserei steht an. Käser Stefan Schulze hat sich mit seinem Betrieb in Welzin, einem Stadtteil des Achterland-Hauptorts Usedom, angesiedelt. Eigentlich stammt er aus Baden, aber er hat auch Wurzeln auf der Insel. Sein Vater stammt von Usedom, die Mutter war Schwäbin und das Licht der Welt hat er im badischen Achern erblickt. Das Handwerk musste er in der Schweiz lernen, denn Käser ist in Deutschland kein Ausbildungsberuf. Das, was er an Bio-Rohmilchkäse aus Usedomer Biomilch mit Demeter-Zertifikat herstellt, reicht vom jungen klassischen bis zu besonderen Reifungen. Eine Verkostung ist also unerlässlich.
Also hier ist noch der Junge, wer noch nicht genascht hat. Jetzt kommt der Junior, der doppelt so alte.
Mhm. Ja, gut, ja. Also ich finde, je älter er wird, desto besser.
Genau.
Mmh. Wird immer würziger.
Genau, der Junior. Hier. So, und dann kommt das Mittelalter. Jung fängt man immer an, älter wird man sowieso, oder?
Echt?
Das war der Junior jung, Junior Mittelalter. Und jetzt kommt der Alte. Wie hat Otto Reuter gesagt? Nehmen Sie doch den Alten, da haben Sie mehr Genuss.
Genau.
Der hat doch nur vom Käse geschwärmt, oder? Weitermachen mit dem Senior, der ist dann 1,5 Jahre gereift. So, da zieht eben dieses DHIR, wird immer stärker. Man kennt es vielleicht auch noch vom Münster, von richtig schönen reifen Münster. Da ist dann auch orange innen, das zieht dann so richtig rein und dann duftet er natürlich entsprechend und hat entsprechend Geschmack. Und hier, das ist der Senior. Jetzt kommt der Älteste. Müssen wir eigentlich einen Wein dazu trinken?
Nichts dagegen.
Ja, kann ich mehr machen.
Trockenen Wein.
Ja.
Gut. Mmh, lecker.
Der ist jetzt über 2 Jahre gereift, ne?
Also der schmeckt mir jetzt am besten.
Ja, seht ihr? Im Alter kommt die Reife, ne?
Das, was sich hier so humorig präsentiert, ist harte Arbeit unter teilweise schwierigen Voraussetzungen. Da ist das Problem mit der genügenden Menge an Biomilch, aber auch Steffens Kampf um ein Hinweisschild an der benachbarten Bundesstraße. Der Betrieb wirkt bescheiden und optisch auch ein wenig alternativ. Das alte Gebäude verlangt in regelmäßigen Abständen Instandsetzung. Trotzdem will er nicht mehr weg, der badische Käser von Usedom.
Seit 2000 eigentlich. 2003 habe ich angefangen mit der Produktion.
Und trotz aller Probleme bleibt er. In dieser Saison wird er zum ersten Mal mit Schafsmilch experimentieren und natürlich hofft er auf einen Ausbau des Verkaufs an die Gastronomie auf der Insel. Immerhin, eine Supermarktkette hat auf Usedom seine Produkte ins Sortiment aufgenommen, denn die Käserei liegt etwas abseits, um mit den vorbeikommenden Touristen allein ein lohnendes Geschäft zu betreiben. Wünschen wir ihm Glück und ein Hinweisschild an der B110. Und während wir da in der Sonne vor der Käserei sitzen, bei Käsekuchen aus hausgemachtem Molkefrischkäse, denkt doch irgendjemand schon wieder an den Abendgenuss. Vielleicht diesmal nicht ganz so schwer? Also so ein paar Tapas, das wäre jetzt genau das Richtige. Aber wir sind ja in Vorpommern. Kein Problem, denn es gibt ja die Remise. Das Restaurant in der Nachbarschaft mit direktem Blick auf Schloss Stolpe bietet Pommern-Tapas an. Was? Wie? Warum? Inhaber Lars Lindemann klärt wenig später auf.
Ja, dann haben wir im Juni 2013 hier eröffnet. Und dann kam natürlich der Gedanke, unser Alleinstellungsmerkmal. Es gibt ja 1000 Restaurants hier auf der Insel. Und wir sind ja nun nicht gerade in der ersten Reihe. Wir sind nicht in den Kaiserbädern, sondern wir sind hier in Stolpe. Ne? Und da kam eben so der Gedanke, Tapas, Pommern-Tapas. Also was Typisches von der Region. Und der Gedanke ist ja bei diesen Tapas, so wie sie das jetzt hatten, mehrere Sachen auf dem Tisch, dass die Gäste dann ins Gespräch kommen. Oft habe ich es schon beobachtet, Gäste sitzen am Tisch, haben sich gar nichts zu sagen. Vor allen Dingen Pärchen, die vielleicht schon ein bisschen länger zusammen sind. Ne? Ja, na ist ja so. So ist das Leben. So ist das Leben. Und durch diese Tapas kommt man automatisch in Berührung und spricht miteinander. Mensch, guck mal, willst du das probieren oder das? So, das war so der Gedanke. Und muss sagen, sie sind wirklich sehr gut angekommen.
Na, Glückwunsch. Aber was darf ich mir denn nun unter den pommerschen Tapas vorstellen? Der Blick auf die Auswahlkarte klärt auf. Da finden sich Heringsröllchen, geräuchertes Forellenfilet auf Pumpernickel, Königsberger Klöpschen, Wildbratwurst mit Preiselbeersenf oder auch Räucherlachs mit gebackener Kartoffel. Und die Kartoffeln heißen in Pommern Tüfte und finden sich noch einmal als Backtüfte mit Kräuterquark und Leinöl. Und dann wäre da noch das Senfei von der Wachtel, die Wildsalami mit Gürkchen und... Und?
Ja, also ich habe damals dann mit meinem Küchenchef, den habe ich auch von Anfang an, Gott sei Dank, haben wir uns zusammengesetzt und haben gesagt, Mensch, was können wir denn so machen, was uns wirklich auch unterscheidet von anderen? Und mein Küchenchef ist tatsächlich ein Pommer. Und der wusste viele Sachen auch von seiner Oma, was sie so früher gegessen haben. Und so haben wir dann nach und nach die Pommern-Tapas entwickelt. So wie sie heute sind, waren sie auch noch nicht von Anfang an. Zum Beispiel den Blutwursttaler und dieses Spanferkelbäckchen, das kam alles im Nachhinein, haben wir noch weiterentwickelt.
Natürlich kann man in der Remise auch ausführlicher essen und sich die Tapas als Vorspeise servieren lassen. Wahlweise 3, 6 oder 9 verschiedene. Was ich damit sagen möchte, Lars Lindemann freut sich auch, wenn sie mit großem Hunger bei ihm einkehren. Im Sommer kann man draußen sitzen, für unfreundliches Wetter ist zudem eine kleine Bar mit Lounge-Ecke vorhanden. Sprich, Wohlfühlen ist garantiert, auch etwas abseits vom ganz großen Touristenstrom. Bliebe, was den Genuss betrifft, noch die Frage zu beantworten, was man denn als Mitbringsel oder auch zur eigenen Erinnerung von der Insel mitnehmen kann. Den meisten fällt natürlich der Sanddorn ein, wahlweise als Nektar, Saft, im Honig oder auch als Lutschbonbon. Wer das im Kinderparadies Karls Erlebnisdorf im Bernstein Bad Koserow einkauft, mag etwas mehr zahlen, hat aber in der großen Scheune alles in Griffweite. Die Kids schenkt man nach draußen zum Abenteuer, vom Traktorparcours über die riesige Kartoffelsackrutsche bis zur Sandkistenhüpfburg. Das Angebot ist überwältigend und natürlich darf man nicht vergessen, den Ursprung von Karls als Erdbeerparadies in Form von sagenhaft wohlschmeckender Marmelade mitzunehmen. Essen kann man dort auch. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass es auf der Sonneninsel Usedom mal länger regnet, lässt sich so ein kinderfreundlicher Erlebnistag stricken, der auch Mama und Papa glücklich macht. Eine besondere Genussadresse sollte man aber auch bei einem Besuch am Tor zur Insel in der Hansestadt Wolgast unbedingt ansteuern. Die Stadt lohnt auch kulturell, aber das kommt im zweiten Teil. Den genüsslichen Part steuert Thorsten Riehl mit seiner Schokoladenmanufaktur bei. Der Konditormeister aus Halle betreibt auch das Café Biedenweg in der Lange Straße. Zum Einkehren ideal für leckeren Kuchen, die sagenhaft köstliche Biedenwegtorte, Kaffeespezialitäten und zum Einkaufen um die Ecke die Schokoladenmanufaktur. Dort warten nicht nur ausgewählte Pralinen und Schokotafeln. Hier kann man dem Meister auch bei der Arbeit zusehen und kriegt einen Einblick in die Kunstfertigkeit des Schokoladiers.
Das Wichtigste bei der Schokoladenverarbeitung und Herstellung ist das Temperieren von Schokolade. Das heißt, so eine weiße Schokolade hier, die verarbeitet man zwischen 26 und 28 Grad Celsius und nicht bei 40, so wie sie jetzt ist. Wie kann man das machen? Man hat hier noch so Chips, die kommen dann hier rein, je nach Bedarf. Und dann müssen die schön untergerührt werden. Und die Chips kommen rein zum Abkühlen und zum Kristalle bilden. Ja, hier müssen sich jetzt Kristalle bilden, die nennen sich Beta-5-Kristalle. Und die sind dann dafür verantwortlich, dass die Schokolade in der Form auch fest wird.
Man kann sehen, wie Thorsten Riehl Schokolade rührt, abkühlt, in Tafeln gießt, schlicht sein meisterhaftes Handwerk umsetzt. Vor allem aber kann man einkaufen. Kalorienreiche, süße, süchtig machende Schokolade in ihrer feinsten Form. So fein, dass Riehl inzwischen eine besondere Ehre zuteil wurde.
Mittlerweile bin ich sehr süßer Botschafter mit meinen Produkten bei der Vertretung des Landes beim Bund. Das heißt Berlin, unsere Ministerpräsidentin bestellt bei mir Pralinen für ihre Gäste und was auch immer.
Halten wir fest, was Manuela Schwesig und ihren Gästen schmeckt, mundet bestimmt auch Ihnen. Und wer die kunstvollen Ergebnisse anschauen will, dem empfehlen wir den Blick auf unsere Website deutschesreiseradio.com. Hier gibt es die Bilder zur Geschichte, also sehr viel mehr, als der Podcast liefern kann. Die Usedom-Story geht weiter, zeitnah in unserer nächsten Ausgabe. Dann widmen wir uns Kunst, Kultur und Kuriosität. Danke fürs Zuhören. Nicht vergessen, wir freuen uns über jeden neuen Abonnenten des Podcasts und der Website. Kostet nichts und liefert viel Stoff, aus dem Reiseträume gemacht werden.